Stell dir das mal vor. Du lebst in einer Zeit, in der die absolute Supermacht deiner Ära buchstäblich alles niederwalzt, was du kennst.
Ja, und wir sprechen hier echt nicht von irgendwelchen diplomatischen Sanktionen oder so.
Genau, das ist eine feindliche Armee, die dafür bekannt ist, psychologische Kriegsführung auf die absolut brutalste Art zu betreiben. Also eine Maschine, die ganze Städte einfach dem Erdboden gleich macht.
Und dein erster Instinkt ist dann natürlich nackte Panik.
Absolut. Und dann suchst du verzweifelt nach dem größten, stärksten und irgendwie unzerstörbarsten Sicherheitsnetz, das du nur finden kannst. Und damit herzlich willkommen zu dieser detaillierten Analyse. Heute entpacken wir die historischen Vorlesungen von Dr. John Oswald über das antike Juda, konkret die Jesaja Kapitel 19 bis 21.
Ein wirklich faszinierender Stoff.
Ist es echt? Und unsere Mission heute ist eigentlich, naja, es ist ein brutaler Weckruf für uns alle. Wir wollen nämlich herausfinden, warum die Dinge, an die wir uns in existenziellen Krisen am verzweifelsten klammern, sei es jetzt unser Bankkonto, scheinbar unendliche Ressourcen oder Technologie, warum das fast immer die völlig falschen Rettungsringe sind. Gestern wie heute.
Weißt du, dieser historische Kontext ist extrem wichtig, um überhaupt zu verstehen, warum die Menschen in diesen Texten so irrationale Entscheidungen treffen.
Ja, hol uns da mal kurz ab.
Also, das kleine Königreich Juda befand sich damals quasi in einer kollektiven Schockstarre. Assyrien, die Supermacht, rückt immer näher. Und um sich auszumalen, was das bedeutete, muss man wissen, wie die Assyrer operierten.
Die waren nicht gerade zimperlich, oder?
Nein, ganz und gar nicht. Sie haben ihre Feinde nicht einfach nur besiegt, sie haben die Anführer eroberter Städte bei lebendigem Leib gehäutet.
Oh mein Gott.
Ja, sie haben sie gepfählt und die Schädel vor den Stadttoren aufgestapelt, um eben jeden Widerstand direkt im Keim zu ersticken. Das Nordreich Israel ist bereits exakt durch diese Kriegsmaschinerie vernichtet worden.
Krass. Das heißt, die Assyrer stehen quasi schon vor der Haustür Judas.
Richtig. Die nackte Angst regiert. Und in so einer Situation suchst du halt nicht nach einem Kompromiss am Verhandlungstisch, du suchst nach einem Titanen, der dich beschützt.
Und wenn du dir dann das damalige geopolitische Schachbrett so anschaust, gab es eigentlich nur eine logische Wahl für Juda, oder? Nämlich Ägypten.
Genau, Ägypten war die logische Wahl.
Das Problem ist nur, dass der Prophet Jesaja sich hinstellt und das völlig kontraintuitive predigt. Er schreit da quasi in die Menge, vertraut nicht diesen scheinbar unbesiegbaren Mächten.
Was für die Leute damals wie der reinste Wahnsinn klingen musste.
Total. Aber um zu begreifen, warum, müssen wir uns echt mal klar machen, was Ägypten in den Köpfen der antiken Welt eigentlich repräsentierte. Die Quellen bescheichnen Ägypten super treffend als die Großmutter der Zivilisation. Da gibt es dieses herrliche, fast absurde Bild in den Aufzeichnungen.
Welches meinst du?
Na, als Abraham mit seinen Touristenkamelen zu den Pyramiden ritt, da waren diese gigantischen Bauwerke bereits gut 800 Jahre alt.
Das ist so ein Detail, das unsere gesamte zeitliche Wahrnehmung komplett auf den Kopf stellt.
Ja, oder?
Absolut. Wir betrachten biblische Figuren wie Abraham oft als den absoluten Nullpunkt der Menschheitsgeschichte. Aber aus Abrahams Perspektive war Ägypten bereits sein uraltes, völlig etabliertes und scheinbar ewig existierendes Imperium.
Wahnsinn!
Vor ihm gab es dort schon ein ganzes Jahrtausend absoluter Monarchie. Ägypten war das Synonym für unerschütterliche Dauerhaftigkeit. Und dieses Vertrauen, also Judas Vertrauen in Ägypten als Schutzmacht, stützte sich auf ein extrem stabiles Fundament. Zuallererst mal auf eine lückenlose religiöse Infrastruktur.
Ägypten war doch die götterreichste Nation des gesamten antiken Nahen Ostens, richtig?
Ganz genau. Und wir reden hier nicht einfach nur von spiritueller Folklore oder ein paar schönen Tempeln.
Sondern?
Das war ein gigantisches Kontrollsystem. Für jedes noch so kleine Phänomen im Universum, vom Sonnenaufgang bis zum Skorpionenbiss, gab es einen zuständigen Gott. Man wusste exakt, wen man bestechen oder besänftigen musste, damit die Welt berechenbar bleibt.
Also quasi eine Theologie der totalen Vorhersehbarkeit.
Exakt. Ra für die Sonne, Osiris für das Leben nach dem Tod, Hapi für die Nilflut. Ein riesiges Netz aus Göttern, das diese unzerstörbare Sicherheit ausstrahlen sollte. Doch Jesaja dekonstruiert diese Illusion radikal.
Was genau prophezeit er da?
Er sagt, dass diese mächtigen Götter regelrecht zittern werden, weil ihr eigenes Land von innen heraus implodieren wird. Er spricht von einem totalen zivilisatorischen Kollaps. Stadt wird gegen Stadt kämpfen, Königreich gegen Königreich.
Und das Verrückte ist ja, wenn man sich die Geschichte ansieht, ist exakt das passiert.
Ja. Nach diesen epischen Phasen der absoluten Monarchie zerfiel das unbesiegbare Ägypten in endlose Bürgerkriege und rivalisierende Fraktionen.
All diese unzähligen Götter konnten die gesellschaftliche Selbstzerstörung also nicht mal eine Sekunde lang aufhalten? Okay, also die religiöse Firewall bricht schon mal komplett zusammen.
Richtig.
Aber selbst wenn die Götter wanken, dachten die Menschen damals, sie könnten sich auf das Greifbarste überhaupt verlassen, nämlich den Boden unter ihren Füßen. Und nirgendwo auf der Welt war das Land und die Natur verlässlicher als in Ägypten. Das ist für mich echt der spannendste Teil der Quelle, weil er so verdammt modern ist.
Du meinst den Nil?
Genau. Der Nil war nicht einfach nur ein Fluss. Die historischen Daten zeigen, dass dieser Fluss eine fast schon unheimliche Vorhersehbarkeit besaß. Man wusste wirklich auf die Woche genau, wann das Wasser steigen und wann es sich zurückziehen würde, um diesen unfassbar fruchtbaren Schlamm zu hinterlassen.
Es war ein reines landwirtschaftliches Wunderwerk. Stell dir mal einen grünen Streifen vor, stellenweise nur 10 Meilen breit, aber 300 Meilen lang.
Eine richtige Oase.
Ja. Ein Ort, an dem du buchstäblich mit dem linken Fuß im heißen, toten Wüstensand und mit dem rechten in einem saftigen, lebensrettenden Weizenfeld stehen konntest. Dieser Weizen war pures Gold damals.
Der Nil machte Ägypten also zur ultimativen Kornkammer.
Absolut. Selbst Jahrhunderte später war das Römische Reich noch massiv von diesem ägyptischen Getreide abhängig.
Um das historisch einzuordnen, Rom interessierte sich also gar nicht primär wegen Kleopatras legendärem Charme für Ägypten.
Nein, überhaupt nicht.
Sondern weil dieser Fluss ein gigantischer, absolut zuverlässiger landwirtschaftlicher Motor war, der das Überleben Roms sicherte. Der Nil war quasi die Lebensversicherung der Antike.
Aber genau da setzt Jesaja ja wieder den Hebel an und sagt das Undenkbare. Er sagt, dieser Fluss wird austrocknen. Die Fischer, die Textilarbeiter, die gesamte Wirtschaft, die wie so ein Parasit an diesem Wasser hängt, wird kollabieren.
Ein unfassbares Szenario für die damalige Zeit.
Total. Und das bringt mich extrem ins Grübeln. Wir lachen heute immer so gerne arrogant über antike Gesellschaften, die zu Flussgöttern gebetet haben. Aber psychologisch sind wir doch keinen Millimeter weiter.
Wie meinst du das genau?
Grundwasserspiegel im mittleren Westen der USA heute. Bei Sandy zum Beispiel. Die Wissenschaftler haben diesen Sturm und die Überflutung echt 30 Jahre im Voraus prophezeit.
Oh wow, 30 Jahre?
Ja, die mathematischen Modelle lagen alle auf dem Tisch. Aber die Stadt hat die massiven Schutzmauern aus Kostengründen einfach nicht gebaut, weil unser Gehirn scheinbar unfähig ist, eine Bedrohung zu akzeptieren, die unseren gewohnten Rhythmus stört. Wir denken immer noch, wir hätten die Natur endgültig besiegt und domestiziert.
Das ist eine exzellente Beobachtung. Wir unterliegen heute exakt dem gleichen kognitiven Fehler wie die Ägypter damals.
Nämlich?
Wir setzen die Abwesenheit von vergangenen Katastrophen einfach mit der Garantie für zukünftige Sicherheit gleich. Nach dem Motto, es hat bisher immer funktioniert, also wird es auch morgen funktionieren.
Genau das ist es.
Und zu diesem blinden Vertrauen in die Natur kam bei den Ägyptern ja noch eine weitere Facette, die Jesaja scharf angreift. Ihre politische und intellektuelle Hybris. Sie hatten nicht nur das beste Ackerland, sie hielten sich auch für die absoluten Superhirne der Welt.
Ah, die Weisheitsliteratur.
Richtig. Ägypten besaß Weisheitsliteratur und Sprichwörter, die so alt und ausgeklügelt waren, dass sie wahrscheinlich sogar die israelitischen Könige stark inspiriert haben.
Das waren quasi die ersten Management-Ratgeber der Menschheitsgeschichte, oder? So richtige Überlebensstrategien für den Hofstaat.
Ganz genau. Sowas wie, wenn du beim Bankett bist, setz dich niemals direkt neben den Pharao, sonst verlierst du deinen Kopf, wenn du versehentlich etwas Falsches sagst.
Das ist keine philosophische Esoterik, das ist echt eiskalte, pragmatische, politische Intelligenz. Sie wussten ganz genau, wie man ein Imperium managt.
Und genau das macht Jesajas Botschaft so paradox.
Also fassen wir das mal kurz zusammen. Sie haben eine Religion für absolut alles, die zuverlässigste Naturressource der gesamten Erde und die schlausten Politiker. Warum zur Hölle prophezeit Jesaja dann ihren Untergang? Warum reicht all das nicht aus?
Weil all diese extrem beeindruckenden Errungenschaften auf einem philosophisch bankrotten Weltbild aufgebaut waren. Hier bohren die Vorlesungen aus unserer Quelle wirklich richtig tief. Es geht um den radikalen Kontrast zwischen dem heidnischen, ägyptischen Weltbild und dem biblischen Weltbild.
Okay, erklär mir den Unterschied.
Im Heidentum werden die Kräfte der Natur vergöttlicht. Das bedeutet aber auch, dass das Universum letztlich keinen höheren moralischen Zweck hat. Es geht rein um das nackte Überleben. Die Zeit selbst wird als ein endloser, unerbitterlicher Kreislauf verstanden. Alles wiederholt sich einfach nur.
Ein ständiger Kreislauf.
Genau. Auf den Tag folgt die Nacht, auf den Sommer der Winter. Das Wasser steigt und fällt. In so einem zirkulären Weltbild gibt es kein endgültiges Ziel, auf das die Geschichte irgendwie zusteuert. Und das Wichtigste dabei, die absolut schlimmste Vorstellung für dieses Weltbild, ist ein Bruch des Rhythmus.
Eine Übersaschung quasi.
Ja. Das Unvorhersehbare ist der ultimative Feind, weil es das System sprengt.
Das ist echt faszinierend, weil mir beim Lesen der Quellen dieses eine winzige Detail aufgefallen ist. Jesaja wiederholt in Kapitel 19 immer und immer wieder diesen einen Satz.
An jenem Tag.
Genau. 5 oder 6 Mal taucht das auf. An jenem Tag wird dies passieren. Das ist doch exakt der Moment, in dem dieses zirkuläre Weltbild komplett aufgesprengt wird, oder?
Exakt. Das ist der theologische Geniestreich an der ganzen Sache. Das biblische Verständnis von Zeit ist nämlich nicht zirkulär, es ist linear.
Linear. Okay.
Die menschliche Geschichte rotiert nicht einfach nur stumpf im Kreis herum, sie bewegt sich wie ein Pfeil auf ein ganz bestimmtes Ziel zu. Morgen ist eben nicht einfach nur eine unendliche, berechenbare Wiederholung von heute. Hinter all den geopolitischen Erdbeben, hinter dem Aufstieg und Fall von Imperien, steht eine absichtsvolle, steuernde Hand.
Gott hat einen Plan.
Gott hat einen Plan. Und Ägyptens Weisheit und Naturreichtum können sie deshalb am Ende nicht retten, weil sie völlig blind für dieses eigentliche Drehbuch der Geschichte sind. Sie können Krisen schlichtweg nicht deuten.
Um dieses echt abstrakte Konzept greifbarer zu machen, gab es in der Quelle diese geniale, fast schon banale Alltagsanekdote über einen Mann namens Ron Smith. Kennst du die noch?
Ja, die mit dem Flughafen, oder?
Genau. Der Kollege will zu einer extrem wichtigen, riesigen Konferenz nach Kenia fliegen. Und er strandet dann am Flughafen in Amsterdam, weil sein Reisepass nur noch 4,5 Monate gültig ist.
Oh je.
Ja, und die kenianischen Behörden verlangen aber streng 6 Monate. Er rennt also völlig panisch durch den Flughafen, steht stundenlang in Sicherheitsschlangen, telefoniert wie verrübt, verpasst alle Anschlüsse und Spoiler, die gesamte Konferenz fällt für ihn komplett ins Wasser.
Ein absoluter Albtraum für jeden Reisenden.
Total. Und die Vorlesung stellt dann die entscheidende Frage, wie interpretieren wir so einen Moment? War das jetzt einfach nur Pech? Blinder Zufall der Bürokratie? Hat Gott es aktiv verursacht, einfach um ihn zu ärgern? Oder, und das ist der Kern von linearer Zeit, lässt Gott diese Frustration vielleicht zu, um etwas Größeres, Gutes daraus entstehen zu lassen?
Gibt es eine Erlösung des Moments?
Genau, gibt es diese Erlösung?
Und genau diese Frage trennt die Weltbilder. Nur die tiefe Gewissheit, dass die Geschichte eben nicht ziellos im Kreis rotiert, ermöglicht es uns doch überhaupt, solche Krisen zu überstehen, ohne komplett den Verstand zu verlieren.
Wahres Wort.
Jesaja treibt dieses lineare Denken sogar so weit, dass er voraussagt, die Ägypter, also diese absolute Bastion des Götzenkults, würden eines Tages den wahren Gott anbeten und einen Altar an ihrer Landesgrenze errichten.
Das ist historisch und theologisch doch eine absolute Umkehr der Verhältnisse, oder?
Völlig verrückt für damalige Ohren. Etwas völlig Neues wird entstehen. Aber bevor diese ferne Zukunft eintritt, muss Juda eben dringend gewarnt werden, sich auf gar keinen Fall an dieses sinkende ägyptische Schiff zu ketten. Und um diese Warnung durchzusetzen, greift Gott zu Maßnahmen, die geradezu bizarr sind.
Warte, bizarr ist gar kein Ausdruck dafür. Lass uns bitte unbedingt über Kapitel 20 sprechen, denn hier habe ich den Text echt 2-mal lesen müssen, um es zu glauben.
Der Prophet Jesaja.
Ja. Jesaja, ein hoch angesehener Prophet, der Zugang zu den allerhöchsten Kreisen im Königshof hat, läuft 3 Jahre lang nackt oder sagen wir in einem extrem knappen Sklavenlendenschurz und barfuß durch die staubigen Straßen Jerusalems.
3 Jahre lang.
3 verdammte Jahre lang. Er macht sich selbst zu einem wandelnden, atmenden Warnschild. Die Botschaft ist quasi, schaut mich an. Genauso entblößt, gedemütigt und in Ketten werden die brutalen Assyrer eure stolzen ägyptischen Freunde als Sklaven wegführen.
Und das Schlimme ist, die historischen Belege geben ihm ja sogar recht. Da wird der König von Aschdod erwähnt, der genau in dieser Zeit vor den Assyrern nach Ägypten flüchtete, weil er dachte, er sei dort sicher.
Und was machen die Ägypter?
Sobald der politische Druck zu groß wird, verraten sie ihn gnadenlos und liefern ihn direkt an die Assyrer aus. So viel zur Verlässlichkeit geopolitischer Allianzen in Krisenzeiten.
Das ist echt heftig.
Dieser Verrat zeigt einfach die wahre Natur von Verträgen, die rein aus Angst und Pragmatismus geschlossen werden. Ägypten wird dich fallen lassen, sobald es strategisch notwendig ist. Aber du hast völlig recht. Die Methode, wie diese Botschaft überbracht wird, diese dreijährige, drastische Performancekunst Jesaias, das ist schon echt schwer zu verdauen.
Das musst du mir wirklich mal erklären. Ich habe beim Lesen sofort gedacht, warum mutet Gott seinem treuesten Propheten eine solch kolossale öffentliche Demütigung zu? Ist es das wirklich wert? Ich meine, der muss 3 Jahre lang wie ein komplett Verrückter auf der Straße leben. Verliert ein Prophet da nicht all seine Würde und Glaubwürdigkeit bei genau den Leuten, die er doch eigentlich warnen soll?
Aus unserer modernen Sicht der ständigen Selbstoptimierung und Imagepflege wirkt das natürlich völlig irrational. Aber die Quellen geben darauf eine sehr scharfe, klare Antwort. Für Gott ist die Übermittlung dieser lebensrettenden Botschaft, also vertraut auf keinen Fall auf diese falsche Sicherheit, unendlich wichtiger als der persönliche Stolz oder das gesellschaftliche Ansehen seines Botens.
Okay, das leuchtet irgendwie ein. Aber warum ausgerechnet Jesaja?
Weil er verfügbar war. Und weil sein Gehorsam nicht aus blindem Fanatismus, sondern aus echtem, tiefem Vertrauen entsprang. Jesaja verstand in jenem Moment sicher auch nicht jedes winzige Detail des göttlichen Plans. Aber er vertraute darauf, dass dieser absurde, schockierende Weckruf die einzige Möglichkeit war, diese kollektive Trance seiner Nation zu durchbrechen und sie vor der totalen Vernichtung zu bewahren.
Es ist eine brutale Lektion in radikaler Hingabe an ein größeres Ziel. Wahnsinn. Okay, spielen wir das Szenario mal weiter. Ägypten fällt also als Schutzmacht komplett aus. Sie verraten dich und werden am Ende selbst in Ketten gelegt. Wenn dein erstes Sicherheitsnetz reißt, wohin richtet eine Nation in Panik dann ihren Blick?
Natürlich auf die nächste leuchtende Supermacht am Horizont.
Richtig. Das bringt uns unweigerlich zu Babylon.
Genau. Babylon war das absolute Synonym für unermesslichen, dekadenten Reichtum. Es war das wirtschaftliche Zentrum der antiken Welt. Aber Jesaja dekonstruiert auch diese Illusion und verwendet in seiner Prophezeiung einen extrem rätselhaften Titel für Babylon. Er nennt es die Wüste des Meeres.
Das ist ein totales Paradoxon. Wie kann ein endloses Meer gleichzeitig eine trockene Wüste sein? Das widerspricht sich doch völlig.
Auf den ersten Blick ja. Babylon lag strategisch perfekt an den großen Flüssen und machte ein gigantisches, fast unvorstellbares Vermögen durch den extrem lukrativen Seehandel, der bis weit in den persischen Golf reichte.
Okay, also das Meer steht für den Reichtum.
Richtig. Das Meer symbolisiert diesen endlosen Reichtum, den totalen materiellen Überfluss. Aber Jesajas prophetischer Blick durchdringt diese glänzende wirtschaftliche Oberfläche. Er sieht, dass unter all dem Gold und dem Handel nichts als moralische und spirituelle Dürre herrscht.
Ah, die Wüste.
Genau, es ist eine glitzernde Wüste. Und dieses scheinbar unbesiegbare Wirtschaftsimperium wird fallen, brutal zerstört von Elam, also Persien, und den Medern.
Die Quellen erwähnen hier diesen unfassbaren historischen Moment, den viele ja vielleicht als geflügeltes Wort kennen, das Fest des Belzazar.
Ja, eine der berühmtesten Szenen.
Die Babylonier fühlen sich hinter ihren gewaltigen Stadtmauern so unangreifbar, dass sie ein richtig dekadentes Fest feiern, während die feindliche Armee quasi schon draußen vor der Tür steht. Sie trinken Wein aus den heiligen Gefäßen, die sie aus dem Tempel in Jerusalem gestohlen haben.
Die absolute Arroganz der Macht.
Wirklich pure Arroganz. Und dann erscheint aus dem Nichts diese unheimliche Schrift an der Wand. Belzazar, der König, stirbt noch in exakt derselben Nacht. Die vermeintlich sicherste Stadt der Welt fällt innerhalb von wenigen Stunden.
Dieser plötzliche Fall ist wahnsinnig beeindruckend. Aber das eigentlich revolutionäre theologische Detail findet sich in Jesajas Reaktion auf diese Zerstörung in Kapitel 21. Da steht plötzlich im Text: Meine Lenden sind voller Schmerz.
Okay, was heißt das?
Die Gelehrten haben lange debattiert, ob das jetzt einfach der physische Schmerz des Propheten ist, der diese furchtbare Vision ertragen muss, oder ob es tiefer geht. Die Vorlesungen argumentieren hier sehr überzeugend, dass dies den Schmerz Gottes selbst widerspiegelt.
Den Schmerz Gottes?
Ja. Gott bringt harte, zerstörerische Konsequenzen über eine verräterische, arrogante Nation. Aber er tut es nicht mit triumphierender, sadistischer Freude. Er tut es mit einem gebrochenen Herzen.
Das ändert für mich komplett, wie man diese alten Texte liest. Das ist wie, wie ein Vater oder eine Mutter, die ihrem Kind eine furchtbar bittere, schmerzhafte Lektion erteilen muss, weil es sonst sehenden Auges in sein eigenes Verderben rennt.
Ein sehr treffendes Bild.
Dem Elternteil zerreißt es buchstäblich das Herz, diese Strafe auszusprechen, aber die Liebe verlangt es eben. Das bricht so dermaßen mit diesem billigen Klischee vom wütenden, rachsüchtigen Blitzewerfergott, das so viele Menschen heute automatisch mit dem Alten Testament assoziieren. Wir sehen hier einen Gott, der über die Zerstörung weint, die er zulassen muss.
Eine sehr kraftvolle Analogie. Es verleiht dem Text eine emotionale Tiefe, die man auf den ersten flüchtigen Blick oft übersieht. Und inmitten dieser Szene des Untergangs Babylons zeichnet Jesaja noch ein weiteres hochkomplexes Bild.
Was für ein Bild?
Er beschreibt Wächter, die auf den Karawanenwegen stehen und beobachten, wie Flüchtlinge auf Eseln und Kamelen panisch aus dem zerstörten Babylon fliehen. Und dann richtet Jesaja seine Worte plötzlich direkt an eine ganz bestimmte Gruppe: die gedroschenen und geworfelten Menschen.
Ja. Das müssen wir vielleicht kurz übersetzen, weil heute kaum noch jemand weiß, wie antike Landwirtschaft überhaupt funktionierte.
Ja, mach das mal.
Also dieser Dresch- und Worfelprozess. Man treibt schwere Ochsen immer und immer wieder über das geerntete Getreide, um es regelrecht zu zerquetschen. Und wirft es dann mit großen Gabeln hoch in den Wind, damit die leichte, nutzlose Spreu einfach weggeblasen wird und nur der harte Kern des Weizens übrig bleibt.
Es ist ein extrem gewalttätiger, brutaler Prozess der Trennung. Ein sehr starkes Bild für massives Leid.
Absolut richtig. Und das Unfassbare an dieser Passage ist doch das Timing, oder?
Genau. Jesaja spricht hier nämlich nicht zu seinen Zeitgenossen im damaligen Jerusalem. Er spricht zu jüdischen Exilanten, die erst 150 Jahre später, weit in der Zukunft, als Gefangene in eben diesem Babylon leben werden.
Das ist so irre. Er spricht zu Menschen, die durch das traumatische Exil buchstäblich gedroschen und geworfelt wurden.
Ja, und seine prophetische Botschaft, die wie eine Art Zeitkapsel über 150 Jahre hinweg zu ihnen geschickt wird, lautet quasi: Lasst euch nicht assimilieren, gebt eure Identität nicht auf und verkauft eure Seele nicht an dieses babylonische System, völlig egal, wie mächtig und ewig es jetzt gerade erscheinen mag, denn dieses System wird fallen.
Es ist eine geistliche Überlebensstrategie für Menschen, die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geboren sind.
Exakt.
Und genau da muss ich mal reingrätschen, weil das die ultimative Frage aufwirft. Wenn Jesaja so unfassbar präzise Vorhersagen für Leute trifft, die 1,5 Jahrhunderte später leben, wofür genau ist dieser Text dann da? Ist die Bibel am Ende vielleicht doch eine Art magische Kristallkugel, mit der wir geopolitische Ereignisse in unserer eigenen Zukunft berechnen können? So ein geheimer Fahrplan für das Ende der Welt?
Auf gar keinen Fall. Und die Quellen räumen mit diesem extrem gefährlichen Irrglauben auch sehr rigoros auf. Prophetie ist kein astrologischer Fahrplan, um die Zukunft minutiös zu kartieren.
Zum Glück.
Wenn Menschen das versuchen, entsteht oft massiver theologischer Schaden. Nimm nur mal das Beispiel von Leuten, die seit Jahrzehnten in den Medien andauernd das exakte Datum für das Ende der Welt vorhersagen.
Oh ja, da gibt es einige.
Die Vorlesung erwähnt diese selbsternannten Propheten, die sich immer wieder grandios irren, den Irrtum am nächsten Tag mit einer neuen, absurden Theorie wegreden und dann, naja, einfach das nächste Buch verkaufen.
Weil Angst sich einfach fantastisch verkauft. Das ist doch kein Glaube. Das ist ein Geschäftsmodell, das auf permanenter Panikmache basiert. Und es lenkt auch völlig vom eigentlichen Sinn ab.
Richtig. Wir erinnern uns ja auch an diesen Moment in der modernen Geschichte, den die Vorlesung da anspricht, als Ägypten als erstes arabisches Land einen Friedensvertrag mit Israel schloss.
Oh ja, ein klassisches Beispiel. Da sind sofort einige wohlmeinende, aber völlig fehlgeleitete Interpreten aufgesprungen und haben gejubelt: Schaut, Jesajas Prophezeiung von der Autobahn zwischen Ägypten und Assyrien hat sich genau heute in den Nachrichten erfüllt.
Was offensichtlich völliger Unsinn war und das Wesen des Textes komplett missversteht. Auch die Pharisäer zur Zeit Jesu haben exakt diesen Fehler gemacht. Sie hatten ihre eigenen präzisen Fahrpläne geschrieben, wie der Messias aufzutreten hat. Und als er dann nicht in ihre kleinen, selbstgebauten Boxen passte, haben sie ihn schlichtweg nicht erkannt.
Krass, ja. Also, wenn wir uns keinen geopolitischen Kalender basteln sollen, warum gibt es diese prädiktiven Texte dann überhaupt?
Die Vorlesungen nennen zwei glasklare Gründe für diese Art von Prophezeiung, die übrigens, wie extra betont wird, in der Bibel insgesamt relativ selten ist. Der erste Grund lautet, damit wir heute, mitten im Chaos, mit innerer Zuversicht leben können. Weil wir wissen, dass Gott die Zukunft bereits kennt.
Die Geschichte entgleist also nicht.
Genau. Sie fährt nicht einfach gegen die Wand. Es gibt für ihn keine Überraschungen, selbst wenn für uns gefühlt gerade alles zusammenzubrechen scheint.
Um das echt auf den Punkt zu bringen, nutze ich gerne das Zitat von Chuck Killian aus der Kehle, weil es diesen herrlichen, trockenen Humor hat.
Ja, das ist großartig.
Er wurde gefragt, zu welcher theologischen Endzeitschule er eigentlich gehört. Und er sagte, ich bin kein Prämillennialist und kein Postmillennialist. Ich bin ein Panmillennialist. Am Ende wird sich alles schon irgendwie fügen. It will all pan out.
Genau. Das ist tiefes Vertrauen, ohne den krankhaften Zwang, immer die Kontrolle haben zu müssen.
Und der zweite Grund für solche Vorhersagen?
Der zweite Grund funktioniert rückblickend. Wenn wir in der Geschichte zurückschauen und sehen, dass sich Prophezeiungen nachweislich erfüllt haben, wie eben der unwahrscheinliche Fall des übermächtigen Babylons, dann verankert und vertieft das massiv unser Vertrauen in die Zuverlässigkeit von Gottes Wort für die Zukunft. Wir sollen nicht raten, wie genau das nächste Kapitel abläuft, sondern im Nachhinein erkennen, dass er die ganze Zeit über treu war.
Wow. Das bringt unsere gesamte Reise heute echt perfekt auf den Punkt. Wenn wir als Zuhörer uns heute Sorgen machen, sei es um explodierende Inflation, globale Konflikte oder riesige technologische Disruptionen, wie nutzen wir diese uralten Lektionen dann in unserem Alltag?
Die zentrale Erkenntnis aus diesen Kapiteln ist radikal einfach, aber unglaublich schwer im Alltag zu leben. Setze niemals, unter keinen Umständen, dein ultimatives Vertrauen auf menschlichen Reichtum, auf die scheinbare Verlässlichkeit der Natur oder auf politische Intelligenz, um deine Existenz endgültig zu sichern.
Weil all das vergänglich ist.
Ganz genau. All diese irdischen Systeme sind in sich geschlossen, zyklisch und haben am Ende kein ewiges Fundament. Ägypten fällt, Babylon fällt. Die Geschichte von Jesaja lehrt uns stattdessen, mit tiefer Zuversicht in eine lineare Zukunft zu blicken, die von einer höheren, liebenden Instanz gelenkt wird. Auch wenn wir genau wie Jesaja und die Menschen in Juda damals den exakten, oft sehr schmerzhaften Weg dorthin im Moment noch nicht mal im Ansatz begreifen können.
Und genau deshalb möchte ich dir, der uns heute zuhört, einen finalen Gedanken mit in den Tag geben. Einen Gedanken, der all das, was wir besprochen haben, zusammenzieht. Denk noch einmal an dieses unglaublich provokante, ja fast verstörende Bild von Jesaja. Dieser absolut respektierte Mann, der 3 lange Jahre nackt und barfuß durch die staubigen Straßen lief. Nur um seine ignorante Gesellschaft davor zu warnen, ihr Vertrauen in die völlig falsche, trügerische Supermacht zu setzen. Wenn du dir nun unsere heutigen modernen Supermächte ansiehst, seien es die unantastbar erscheinenden Tech-Giganten im Silicon Valley, der überkomplexe, anonyme globale Finanzmarkt oder diese riesigen Heilsversprechungen der künstlichen Intelligenz, denen wir gerade fast schon blind die Steuerung unserer ganzen Gesellschaft übergeben, wie sähe wohl das moderne, absolut schockierende Äquivalent zu diesen nackten Propheten aus? Welcher völlig absurde, drastische Weckruf wäre heute eigentlich nötig, um uns aus unserer bequemen, technologischen Hybris aufzuwecken, bevor unser scheinbar unzerstörbares Sicherheitsnetz endgültig zerreißt? Denk mal darüber nach.